Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte mich heute mit dem verbleibenden Teil des Kirchenauftrages befassen. Wir hatten ja in den vergangenen Predigten bereits vieles von dem Kirchenauftrag, den Gott seiner Kirche gegeben hat, in dieser Endzeit gehört. Aber noch einmal zurückgehen auf unsere Glaubensgrundsätze, wie wir sagen, in unseren Glaubensgrundsätzen über den Kirchenauftrag auch noch Folgendes. Wir sagen, wir glauben, dass es der Auftrag und die Mission der Kirche ist, die Herde Christi, die Kirche, geistlich und physisch zu ernähren. Was ist damit gemeint? Wie müssen wir das verstehen? Und wie sollten wir auch verstehen, dass dieser Auftrag richtig durchgeführt uns ganz grundsätzlich von den meisten christlichen Organisationen unterscheidet? Zunächst einmal möchte ich mit Ihnen Johannes Kapitel 21 aufschlagen, denn es geht um den geistlichen und den physischen Ernährungsauftrag. Und zunächst einmal beschäftigen wir uns mit dem geistlichen Ernährungsauftrag. Johannes 21 und angefangen in Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, da sagte Jesus zu Simon Petrus, das war nach der Auferstehung von Jesus Christus: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Diese anderen, er bezieht sich hier auf die Fische. Die hatten nämlich gerade viele Fische gefangen. Und Christus fragt ihn, liebst du mich mehr als diese Fische? Aber die Wortwahl hier bezieht sich auf göttliche Liebe. Und er sagte zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus benutzt hier ein anderes, schwächeres Wort, brüderliche Liebe. Und er sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Und dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Jona, liebst du mich? Jetzt benutzt wiederum Christus das göttliche Wort für Liebe. Und er sagte zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wiederum das schwächere Wort. Und er sagte zu ihm, weide meine Schafe. Und er sagte zum dritten Male zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Jetzt benutzt auch Christus dieses Wort der brüderlichen Liebe. Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Interessant ist auch, dass die göttliche Liebe nur dann erlangt werden kann, wenn man den Heiligen Geist in sich hat. Zu dem Zeitpunkt hatte Petrus ja den Heiligen Geist noch nicht. Aber schauen wir uns dies genauer an. Es geht hier um das Ernähren sozusagen der Kirche, der Schafe, der Herde. Und es hat zu tun mit der Liebe, die wir Gott gegenüber, Christus gegenüber haben müssen und der Liebe Christi in uns. Nun, wie macht das die Predigerschaft heute? Denn letztendlich ging ja der Auftrag an die Predigerschaft, an Petrus und seine Nachfolger. Die sollten ja die Herde weiden, die Herde ernähren, die Herde führen, leiten. Nun, zunächst einmal natürlich durch inspiriertes Predigen. Darum geht es auch darum, dass wir das Wort Gottes auf richtige Weise verkündigen müssen. Wir können damit kein Schindluder treiben oder irgendwie versuchen, es zu verdrehen, um unsere gewissen eigenen Ideen an den Mann zu bringen. Es geht auch darum, dass die Predigerschaft die Aufgabe hat, Rat zu geben, auch in Gesprächen Rat zu geben mit den Kirchenmitgliedern, denen zu helfen, in geistlicher Hinsicht gewisse Dinge zu tun, andere Dinge nicht zu tun. Es geht auch darum, dass die Predigerschaft die Aufgabe hat, die Herde insoweit zu ernähren, dass sie sie vor den reißenden Wölfen schützt, die nämlich kommen würden, sogar aus der eigenen Mitte kommen würden, um die Herde anzugreifen, zu verschlingen. Schauen wir uns dies noch einmal an in Apostelgeschichte Kapitel 20. Apostelgeschichte Kapitel 20 und lesen wir, was Paulus sagte. Denn ich weiß, Apostelgeschichte 20 und Vers 29, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe unter euch kommen werden, welche die Herde nicht verschonen werden. Ein wahrer Prediger Gottes wird zusehen, dass man diesen Wölfen widersteht. Und wir können dies auch in Johannes Kapitel 10 lesen. Johannes Kapitel 10 und angefangen in Vers 11. Johannes Kapitel 10 und Vers 11. Ich bin der gute Hirte, sagt Christus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Das ist der Unterschied Als wahre Prediger Gottes müssen wir uns um die Schafe kümmern und sehen, dass Wölfe nicht kommen können, um die Schafe zu verschlingen, sondern muss ich diesen Wölfen widersetzen. Schauen wir uns auch Matthäus 24 an. Matthäus 24 und angefangen Vers 45. Matthäus 24 und Vers 45. Wer ist denn der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat? Wie wir gleich sehen werden, hat Christus seine Predigerschaft über die Mitglieder der Kirche und auch zukünftige Mitglieder gesetzt. Aber wozu? Was ist der Grund? Damit er ihnen zur rechten Zeit Speise gibt. Es geht hier natürlich um geistliche Speise. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Das ist auch die Aufgabe der wahren Predigerschaft Gottes, denen, die in der Kirche Gottes sind, zur rechten Zeit die richtige Speise zu geben. Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und fangen wir an in Vers 11 zu lesen. Epheser Kapitel 4 und Vers 11. Er, Christus, hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten oder Pasteure und Lehrern, andere Älteste. Warum? Vers 12, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi. Wo es hier heißt, zum Werk des Dienstes, englische Übersetzungen vielfach haben hier, zum Werk der Predigerschaft. Sie sollen also letztendlich dazu ausgebildet werden, auch dann als Prediger ordiniert zu werden, jene zumindest, die dazu qualifiziert sind. Als geistlich gezeugte Mitglieder sollen wir in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Das ist wichtig. Wir sollen wachsen. 2. Petrus 3. 2. Petrus 3 und Vers 18. 2. Petrus 3 und Vers 18. Und da heißt es wie folgt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, jetzt und bis zum Tage der Ewigkeit. Amen. Wachset in der Erkenntnis Jesu Christi. Schauen Sie, wenn Sie zu einem gezeugten Mitglied der Kirche Gottes geworden sind, weil Sie den Heiligen Geist bei der Taufe erlangt haben, dann haben Sie nur sehr wenig von dem Heiligen Geist erlangt. Sie müssen in der Erkenntnis wachsen. Denn das ist die Aufgabe der Predigerschaft auch, wie wir sehen werden, Ihnen bei diesem Wachstum zu helfen. 1. Petrus, Kapitel 2. Und Vers 2, verlangt wie neugeborene Kinder, besser neugezeugte Kinder, wenn man den Heiligen Geist erlangt, dann ist man ein neugezeugtes Kind. Aber er sagt ja, verlangt wie, einen Vergleich stellt er hier an, wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, der unverfälschten, vernünftigen Lehre, damit ihr dadurch wachst. Es muss also die unverfälschte Lehre weiter vermittelt werden, damit man dadurch wachsen kann. Und wer vermittelt die? Wodurch wird das vermittelt? In welcher Weise wird es vermittelt? Galater Kapitel 4 und in Vers 26. Galater Kapitel 4 und Vers 26. Das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist die Mutter von uns allen. Eine Symbolik wird hier zum Ausdruck gebracht. Die Kirche Gottes wird mit dem Jerusalem verglichen, das oben ist, mit anderen Worten, den Heiligen Geist erlangt hat von Gott dem Vater, Jesus Christus. Und in diesem Mutterleibe soll man heranwachsen. Schauen Sie, als ein wahrer Christ können Sie nicht heranwachsen, können Sie nicht in der Erkenntnis Christi wachsen, außerhalb des Leibes Jesu Christi. Außerhalb der geistlichen Mutter sozusagen. Die das versucht haben, haben Schiffbruch erlitten und werden immer und immer wieder Schiffbruch erleiden. Denn was lesen wir in Epheser Kapitel 4? Epheser Kapitel 4. Wir hatten ja gerade gelesen, dass Christus in seiner Kirche, in seinem Leibe, gewisse Predigerschaft, Ränke, sagen wir mal, Rangfolgen gegeben hat. Der Grund, wir hatten gesehen, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, aber jetzt weiter in Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Leere, durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Vers 15. Lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hin wachsen, der das Haupt ist, Christus. Und Christus ist das Haupt seines Leibes, seiner Kirchen. Geschwister, Kirchenmitglieder brauchen, um es deutlich zu sagen, die Predigerschaft Jesu Christi, um ernährt zu werden, um wachsen zu können. Das ist das, was die Bibel lehrt. Römer 10 und Vers 14. Römer 10 und Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Vers 15. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkünden, die das Evangelium des Guten verkünden. Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Schauen Sie, Prediger Gottes, die wahren Diener Gottes, die wahren Geistlichen Gottes müssen von Gott gesandt sein. Man kann sich nicht einfach so vorstellen, dass man sagt, okay, jetzt bin ich mal ein Prediger, jetzt werde ich einmal Predigten geben. Wie wir nachher auch sehen werden, die Frage ist, wer hat Sie zum Predigeramt ordiniert? Sind Sie zum Predigeramt ordiniert worden? Wenn nicht, haben Sie keine Befugnis, eine solche Funktion auszuüben. Wir sollen sorgfältig prüfen, ob jemand, der zu uns kommt, auch wirklich von Gott gesandt ist, selbst wenn er in irgendeiner Kirchenorganisation ordiniert worden sein sollte. Denn 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 1. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten, viele falsche Prediger in die Welt hinausgegangen. Wenn Sie zurückdenken an die Serie, die wir bereits schon angefangen haben, wir haben bereits schon ja einige Teile gehabt, im ersten Teil der Serie, haben wir vor Verführung gewarnt, haben davor gewarnt, dass es zu einem Abfall von der Wahrheit kommen wird, haben davor gewarnt, dass es betrügerische Geister gibt, Geistwesen, Dämonen, die andere inspirieren, falsche Dinge zu lehren. Im zweiten Teil haben wir wiederum davon gesprochen, dass es wichtig ist, bei der Wahrheit zu bleiben, nicht von der Wahrheit abzuweichen, nicht Kompromisse zu schließen. Und damit das erfolgt, damit man eben nicht von der Wahrheit abweicht, dazu benötigt es auch der Predigerschaft Gottes, die uns ernähren soll, die uns die Wahrheit mitteilen soll, die immer auf die Wahrheit hinweisen soll. Und zwar in bösen und in schlechten Zeiten oder man kann sagen in gelegener Zeit und zur Unzeit, 2. Timotheus Kapitel 4. 2. Timotheus Kapitel 4. Wenn man so die Auffassung hat, ach, die Mitglieder, die wollen das jetzt nicht hören, dann spreche ich lieber mal nicht darüber, dann spreche ich lieber über was anderes, was so neutral ist. Das ist nicht das, wie ein Prediger Gottes sich verhalten sollte. 2. Timotheus 4 und Vers 1. So bezeuge ich nun vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der die Lebendigen und die Toten richten wird, bei seiner Erscheinung, bei seinem Reich, predige das Wort. Paulus sagt dies zu Timotheus, einem Evangelisten. Predige das Wort, tritt dafür ein, sei es zu gelegener Zeit oder zur Unzeit. Strafe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dann sagt er, es wird eine Zeit kommen, wenn die das nicht mehr akzeptieren wollen. Aber das ist dann deren Verantwortung, nicht die Verantwortung der Predigerschaft. Aber wir sind dazu da, um zur Zeit, zur Unzeit, zu allen Zeiten für Gottes Wort einzutreten. Im dritten Teil dieser Serie haben wir dann von der Verkündigung des Evangeliums gesprochen, zu einem Zeugnis in aller Welt des Evangeliums vom Reich Gottes. Und das ist natürlich auch Teil der Verantwortung der Predigerschaft der Kirche den Kirchenmitgliedern gegenüber, denn diese Verkündigung muss ja auch nach wie vor an die Mitglieder ergehen. Die müssen ja nicht meinen, das brauchen wir uns jetzt nicht mehr anzuhören, wenn der Herr Link da jetzt über auf Posten stehen irgendwo da einen Kommentar abgibt, denn das weiß ich ja alles. Nein, nein. Es ist wichtig, am Ball zu bleiben, sich auch insoweit zu informieren, insoweit die Geschehnisse in der Welt im Hinblick auf das, was die Bibel sagt, zu erkennen. Und dann haben wir natürlich auch davon gesprochen, dass wenn jemand aufgrund der Predigt, aufgrund des Predigens des Evangeliums zu einem Zeugnis, dann von Gott berufen wird, sich bekehrt und dann die notwendigen Schritte unternimmt, um ein Mitglied innerhalb der wahren Kirche Gottes zu werden, dann besteht die Verantwortung der Predigerschaft auch insoweit über das Predigen des Evangeliums zu einem Zeugnis hinaus, dann auch die Mitglieder ganz spezifisch zu belehren. In Matthäus 28 lesen wir dies. Denn Christus hatte ja gesagt, er wollte auch seinen Jüngern oder hätte seinen Jüngern auch vieles noch mitteilen können, aber er sagte, das kann ich jetzt nicht tun, denn ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen, ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Aber wenn ihr den Heiligen Geist erlangt habt, dann wird die Sache ein bisschen anders sein. Und das wird hier in Matthäus 28 angesprochen. Matthäus 28, angefangen in Vers 19. Da heißt es hier, und ich lese hier von der Lutherbibel von 2009, darum gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern. Das ist an sich nicht so gut übersetzt. Die Living Bible schreibt, und macht zu Jüngern Menschen in allen Nationen, in allen Nationen. Nicht, dass alle Nationen jetzt zu Jüngern würden. Wir wissen, dass das in diesem Augenblick nicht der Fall sein wird. Die meisten Menschen heute werden nicht zu Jüngern Jesu Christi werden, jetzt noch nicht. Aber es geht darum, man sagt es oder macht Menschen zu Jüngern in allen Nationen. Und dann heißt es weiter und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch hier eigentlich nicht sehr gut übersetzt. Die Menge Bibel überschreibt oder die Menge Bibel schreibt in der Anmerkung, entweder tauft sie in den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes hinein oder sogar auch noch besser mit Bezug auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Schauen Sie, es geht hier nicht um eine Dreieinigkeit. Es geht hier nicht um eine Floskel, eine magische Formel, die man anwenden muss, wenn man jemanden tauft und sagt, ich taufe dich jetzt in den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Darum geht es nicht. Es wird ein Prozess beschrieben. Und in unserer Broschüre über die Taufe wird dies deutlich gemacht. Es geht darum, in jedem Falle, wenn man tauft, tauft man im Namen Jesu Christi. Aber man bittet den Vater, uns den Heiligen Geist zu geben. Man wird Teil als ein gezeugtes Mitglied innerhalb des Leibes Jesu Christi, der Gottfamilie. Aber das wird alles in unserer Broschüre über die Taufe näher erläutert. Und Sie sollten sich darüber im Klaren sein, was hier eigentlich zum Ausdruck kommt und was hier nicht gesagt wird. Nun, im vierten Teil haben wir dann über die Warnung gesprochen, die die Kirche Gottes nicht nur an alle Nationen schicken muss, herausgeben muss, predigen muss, verkünden muss, sondern auch an die Mitglieder und zukünftige Mitglieder der Kirche Gottes. Und das beinhaltet auch eine Warnung, eine Botschaft über Prophezeiung. Prophezeiung im Hinblick auf das, was in der Welt vor sich geht, was zurzeit in den Nachrichten so geschieht. Und man sollte deutlich sehen können, gerade auch was zurzeit in Amerika jetzt geschieht und dann auch als Reaktion in Europa, in anderen Ländern, dass die Prophezeiung voranschreitet, dass wir näher und näher an den Tag der Wiederkunft Christi gelangen. Und deswegen haben wir auch die auf Posten stehen Programme, wo wir auf die Entwicklungen hinweisen. Deswegen haben wir auch in der englischen Sprache einen wöchentlichen Update, der auch sehr stark auf Weltnachrichten eingeht, immer im Lichte der biblischen Prophezeiung. Und wenn Sie Fragen haben, im Hinblick auf, warum haben wir jetzt diesen Artikel, sagen wir mal, wenn Sie Englisch können, in den Update einbezogen, dann kann ich Ihnen das gerne erklären. Es geht immer um biblische Prophezeiung, um Ihnen zu zeigen, wie nahe wir an den Tag Jesu Christi herangerückt sind. Alles dies, was ich jetzt eben beschrieben habe, erfordert eine ehrliche, kompromisslose Predigerschaft der Kirche Gottes. Und in diesem Zusammenhang ist eine weitere Doktrin, über die ich schon mal gesprochen habe, aber jetzt in diesem Zusammenhang nochmal sprechen muss, sehr wichtig. Die Doktrin des Händeauflegens. Viele haben davon überhaupt noch gar nichts gehört. Aber schauen wir uns Hebräer Kapitel 6 an. Hebräer Kapitel 6 und Vers 2. Hebräer Kapitel 6 und Vers 2. Und Paulus bezeichnet diese Lehre unter anderem als den Anfang der Lehre Christi, also ein etwas ganz Grundsätzliches, fundamental Wichtiges. Er sagt, darum wollen wir den Anfang der Lehre Christi jetzt lassen und uns der vollen Reife zuwenden. Wir sollen ja wachsen in der Erkenntnis Christi, indem wir nicht erneut den Grund legen. Buße, sagt er dann, besser Reue, den Grund legen, das Fundament legen mit der Buße von toten Werken, mit der Abkehr von toten Werken, mit der Umkehr, der Bekehrung, mit dem Glauben an Gott. Natürlich muss man an Gott glauben, um dann den Glauben Gottes in uns zu haben. Mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen und von der Auferstehung der Toten, vom ewigen Gericht. Er sagt, das sind alles grundsätzliche Dinge, die muss man unbedingt begreifen, natürlich. Aber man muss dann sogar noch darüber hinausgehen, wenn man in der Erkenntnis Christi wachsen will. Aber wenn man das schon nicht hat, sagt er, ja, da kann man auch nicht in der Erkenntnis Christi wachsen. Er spricht also hier von Händeauflegen. Und wie ich Ihnen jetzt zeigen werde, Hände auflegen kann nur erfolgen, darf nur erfolgen, soll nur erfolgen durch die Predigerschaft Gottes. Fangen wir mit der Taufe an. Es gibt keinerlei Stelle im Neuen Testament nach Gründung der neutestamentlichen Kirche, die uns sagt, dass Gott den Heiligen Geist jemandem gegeben hätte, es sei denn, eine Taufe wird durchgeführt. Das Versprechen der Erlangung des Heiligen Geistes hat zu tun mit der Taufe und das ist jetzt wichtig, dem Händeauflegen. Schauen Sie, wir haben Stellen, die uns zeigen, dass die Menschen, obwohl sie getauft worden waren, und zwar auch auf richtige Weise, nicht den Heiligen Geist erlangt haben, weil ihnen die Predigerschaft noch nicht die Hände aufgelegt hatte. Das Händeauflegen hat zu tun mit der Tatsache, dass man jetzt herausgesondert ist, zu einem heiligen Zweck ausgesondert wird, diese enge Beziehung jetzt zu Gott hat, als ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie auf richtige Weise zu leben. Nicht ordinierte Mitglieder, inklusive Diakone, die ja auch, sagen wir mal, zum Diakon ordiniert sind, aber nicht zur Predigerschaft, sollten niemals eine Taufe mit Händeauflegung durchführen, selbst wenn Organisationen dies gestatten. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Schauen wir uns Apostelgeschichte 8 an. Apostelgeschichte 8 und Vers 17. Da legten sie die Hände auf sie. Jetzt kamen die Apostel, nachdem Menschen getauft worden waren, und legten jetzt die Hände auf die Täuflinge. Und sie empfingen den Heiligen Geist. Vers 18. Als aber Simon sah, Simon dieser Zauberer, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, also nicht zuvor, dann gab er denen Geld oder wollte denen Geld geben, um diese Macht zu erlangen. Apostelgeschichte 19. Und lesen wir die Verse 5 und 6. Als sie das hörten, da wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Auf wen wurden sie getauft? Auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, da kam der Heilige Geist auf sie. Also auch hier wiederum, und es gibt weitaus mehr Stellen noch, zeigen uns, dass die Handauflegung durch die Predigerschaft notwendig ist, damit man den Heiligen Geist erlangt. Schauen Sie, Taufe auch ist sehr wichtig, dass man das begreift. Man sollte sich nur dann taufen lassen, wenn man die Kosten überschlagen hat und wenn man zur Taufe bereit ist. Zur Taufe bereit ist, bedeutet auch, zunächst einmal natürlich zu bereuen, bereits schon Gott zu gehorchen, denn Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm bereits gehorchen. Es bedeutet auch an Jesus Christus glauben, mit anderen Worten an sein Opfer, dass er für uns gestorben ist, sterben musste, zur Vergebung unserer Sünden, aber auch an das Evangelium vom Reich Gottes glauben. Das ist alles Teil der Notwendigkeit, um dann auf richtige Weise als Erwachsener durch Untertauchen unter Wasser getauft zu werden. Und dann durch Handauflegung, durch Gebet zu Gott dem Vater und Handauflegung der Predigerschaft, nachdem man aus dem Wasser herauskommt, dann kann man den Heiligen Geist erhalten, wenn man auf richtige Weise dann auch bereut hat. Das ist etwas, was natürlich eine Situation darstellt zwischen dem Täufling und Gott. Schauen Sie, hat die Kirche Gottes in der Vergangenheit Menschen getauft, die im Nachhinein nicht hätten getauft werden sollen? Absolut. Absolut. Letztendlich ist dies die Entscheidung, die Verantwortung des Täuflings Gott gegenüber. Ich kann nicht in ihr Herz blicken. Im Nachhinein kann man gewisse Dinge sehen. Vielleicht in dem Augenblick nicht, aber ich sage jedes Mal, wenn ich jemanden taufe, und jeder Prediger wird das tun, jeder wahre Prediger, es ist Ihre Entscheidung. Sie müssen wissen, haben Sie auf richtige Weise bereut? Haben Sie die richtige Einstellung der Taufe gegenüber? Wenn nicht, dann wird Gott Ihnen auch nicht den Heiligen Geist geben, selbst wenn Sie auf richtige Weise äußerlich jetzt getauft werden. So, dann ist Handauflegung ausgesprochen wichtig im Hinblick auf physische Heilung. Nur Gottes wahre Prediger haben die Autorität von Gott erhalten, Hände auf Kranke zu legen, um dadurch physische Heilung zu bewirken. Und das wird in vielen, vielen Stellen deutlich gemacht. Schauen wir uns Jakobus 5 an. Jakobus 5, angefangen Vers 13. Es ist auch wichtig, hier die Abfolge richtig zu verstehen. Er sagt, wenn jemand unter euch leidet, unter anderem auch, wenn einer leidet, weil er krank ist, soll er beten. Also mit Antworten, Sie sind krank, dann beten Sie zunächst einmal zu Gott um Heilung. Nun, wenn aber die Heilung nicht erfolgt, dann kommt der zweite Schritt. Vers 14. Wenn jemand unter euch krank ist, der soll die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Mit anderen Worten, wenn ein Prediger in der Nähe ist, der kann dann zu ihnen kommen und kann über ihnen beten, kann sie mit Öl salben. Wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet, dass das Händeauflegung mit einschließt. Was geschieht, wenn immer noch keine Heilung erfolgt? Selbst dann nicht. Dann kommt der dritte Schritt. Und da heißt es hier in Vers 16, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Dann kann man die Gemeinde benachrichtigen und sagen, okay, ich bin eingesalbt worden, bitte betet auch für mich, dass ich gesund werde, dass Gott mich heilt. Das ist die richtige Abfolge. Viele meinen, sie sollten gleich eine Gemeinde bitte aussprechen, ohne vorher eingesalbt worden zu sein. Nun, in vielen Fällen ist es so, dass aber ein Prediger nicht unbedingt in der Nähe ist. Was tut man dann? Dann kann man, wie uns Gott dies sagt, um ein Einsalbungstüchlein bitten. Ein Einsalbungstüchlein, das von dem Prediger, dem jeweiligen Prediger, eingesalbt wird mit Handauflegung und dann wird es an die kranke Person geschickt. Das hat den gleichen Effekt, die gleiche Bedeutung. Es ist symbolisch, wir verstehen dies. Die gleiche Bedeutung aber wie die Einsalbung. Nun schauen wir uns einmal einige Stellen an, die das näher erklären. Zunächst einmal Markus Kapitel 6. Und es ist auch nicht das Einsalbungstüchlein, was einen heilt. Man soll da nicht irgendwo meinen, dass das jetzt eine magische Wirkung hat, sondern es ist diese Prozedur, die hier erwähnt wird und an die man glauben sollte, wenn man geheilt werden möchte. So hat es Gott bestimmt. Markus 6 und Vers 13. Das heißt hier, die Jünger, die trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. In Markus Kapitel 16, hier wird wiederum die Einsalbung mit Öl, dem Olivenöl, als einem Symbol des Heiligen Geistes dargestellt. Markus Kapitel 16 und die Verse 17 bis 18. Markus 16 und Vers 17. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. Schauen Sie, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und so weiter und so fort. Vers 18, auf die Kranken werden sie die Hände legen. Und sie werden gesund werden. Also wir haben Gebet, Einsalbung mit Öl und aber auch Händeauflegung durch die Predigerschaft. Alles dies ist notwendig. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 17 bis 18. Und Hananias ging hin und kam ins Haus und legte ihm, nämlich Saul, die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du herkamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, denn der war blind geworden, der Saul. Vers 18. Und sofort fiel es wie Schuppen von seinen Händen oder von seinen Augen vielmehr und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen. Warum? Um den Heiligen Geist zu erlangen. Aber schauen Sie hier. Er war blind. Und aufgrund der Handauflegung wurde er dann unter anderem, es wird nicht alles hier gesagt, aber sicherlich war auch das Einsalben mit Öl mit eingeschlossen, wurde er wieder sehend. Und schauen wir uns auch Apostelgeschichte 28 an. Apostelgeschichte 28, die Verse 8 und 9. Apostelgeschichte 28 und die Verse 8 und 9. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Und zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Die Menge, Bibel schreibt, und machte ihn dadurch gesund. Händeauflegung war absolut notwendig. Und als das geschehen war, da kamen auch die anderen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. Nun, wie ich sagte, wenn es zu einem persönlichen Besuch eines Predigers nicht kommen kann, weil die Entfernung, sagen wir mal, zu groß ist, dann gibt es eine weitere Möglichkeit. In Apostelgeschichte 19, die Verse 11 bis 12. Und Gott wirkte außergewöhnliche Taten durch die Hände, achten Sie darauf, des Paulus, sodass auch Schweißtüchlein und Schürzen von seiner Haut weg auf die Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Der hatte also in diesem Falle das getragen, diesen Kontakt gehabt mit seiner Haut, sagen wir einmal. Heute legen wir als Prediger Hände auf ein kleines Tüchlein, salben es mit Öl ein und schicken es an die Kranken, die darum bitten. Und man muss auch sagen, und das ist wichtig, vielfach geschieht es, und uns sind diese Berichte klar und deutlich mitgeteilt worden, dass in dem Augenblick, wo jemand bereits schon um ein solches Tüchlein bittet, es besser wird mit einer solchen Person. Dass in dem Augenblick, wo, sagen wir mal, das Tüchlein hergestellt wird, es bereits besser wird mit der Person. Wenn es herausgeschickt wird, wird es bereits besser. Nun, natürlich auch kann es sein, dass es notwendig ist, dass man das Tüchlein erhält und dann das tut, was wir in dem Begleitschreiben dann erwähnen. Aber schauen Sie, man sollte nicht sagen, ach, das dauert zu lange mit dem Tüchlein, ich übergehe das mal und frage gleich die Gemeinde um Gebete. Nein, das ist nicht das, was Gott vorgeschrieben hat. So dann, Händeauflegung ist wichtig bei kirchlichen Trauungen. Wenn der Prediger Gottes eine Trauung vollzieht unter Kirchenmitgliedern, dann legt er denen die Hände auf, um sie auszusondern zu dem heiligen Zweck der Ehe. Und dann ist es ein Vertrag, sagen wir mal, der geschlossen wird zwischen den Eheleuten und Gott vor den Zeugen, die dabei sind. Hat die Kirche Gottes Ehen geschlossen, die im Nachhinein nicht hätten geschlossen werden sollen? Ja, natürlich. Denn auch hier geht es darum, dass es auf die Verantwortung der einzelnen Gott gegenüber ankommt. Wenn die vor Gott falsche Aussagen treffen, wenn der Prediger fragt, wirst du deinen Ehemann, wirst du deine Ehefrau bis zu Ende deines Lebens lieben, ehren, respektieren und so weiter und so fort. Und die Antwort ist ja. Und im Geheimen sagt man sich aber nein. Ja, glauben Sie, dass Gott eine solche Ehe bindet? Aber schauen Sie, die Verantwortung liegt immer bei Ihnen. Nur Gott hat es so bestimmt, dass in einer kirchlichen Trauung ein Prediger die Hände auflegt auf die Eheleute. Nun, in Deutschland ist es ja so, dass es zunächst einmal zu einer standesamtlichen Hochzeit kommen muss. Denn die kirchliche Trauung, die gilt ja in Deutschland nichts. Die kann dann zusätzlich erfolgen. In Amerika ist das anders. Als Pastor kann ich Leute trauen und die sind dann gültig, getraut und verehelicht in den Augen des Gesetzes. Nun, zusammenzuleben ohne verheiratet zu sein, ist nicht richtig, ist Sünde in Gottes Augen. Eine Heirat soll stattfinden. Unter dem Gesetz sollten wir stehen. Wenn Deutschland eine Heirat verlangt vor dem Standesamt, dann sollte die erfolgen. Denn wir sind dem Gesetz untertan, soweit wir es nicht den Gesetzen Gottes widerspricht. So dann lesen wir, dass Christus Hände auf Kleinkinder legte und sie segnete. Und das finden wir in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10 und Vers 16. Und es gibt mehrere Stellen, die das natürlich sagen. Es heißt, er nahm sie in den Arm. Es waren Kinder, kleinere Kinder, die also noch nicht so groß waren, dass man die nicht in den Arm nehmen konnte. Er nahm sie in den Arm und legte die Hände auf sie und segnete sie. Sie können sich nachher auch Matthäus Kapitel 19, die Verse 13 bis 15 anschauen. Und wir tun das heute in Gottes Kirche auch. hauptsächlich zum Laubhüttenfest, wenn wir an einem Tag durch die Predigerschaft Kleinkinder segnen, denen die Hände auflegen, Gott bitten, sie zu beschützen für den weiteren Verlauf ihres Lebens, sie auszusondern zu einem spezifischen Zweck. Denn Paulus sagt uns ja im 1. Korintherbrief, dass unsere Kinder heilig sind. Heilig bedeutet, sie haben eine Möglichkeit, mit Gott in engen Kontakt zu treten, wenn sie heranwachsen. Und als Eltern haben wir eine Verantwortung, dass wir diese Heiligkeit dann auch weiter beachten, beobachten und insoweit die Kinder in der Zucht, der Ermahnung des Herrn erziehen. Und dann gibt es natürlich auch die Ordinierungen. Die Ordinierungen zu der Position eines Diakons, einer Diakonissin. Und dann aber auch Ordinierungen zu der Position eines Ältesten, eines Predigers. Also Diakone sind keine Prediger, das sollten wir verstehen. Aber auch wenn man dann sogar jemanden in einem Rang erhöht, sagen wir mal, aus einem Diakon wird jetzt ein Prediger oder ein Ältester in der Predigerschaft wird dann zum Rang eines Pastors erhöht oder sogar zum Rang eines Evangelisten, sagen wir einmal, dann geschieht dies durch Handauflegung durch die Predigerschaft. So hat es Gott verordnet. Schauen wir uns dies an in Apostelgeschichte 6. Sehen wir, in welcher Weise hier Gott es verordnet hat, dass die Predigerschaft die Kirche Gottes ernährt auf geistliche Hinsicht. Alles dies wäre ja gar nicht möglich ohne die Predigerschaft. Sie könnten den Heiligen Geist gar nicht erlangen. Jedenfalls gibt es kein Versprechen dazu und dafür, dass sie den Heiligen Geist erlangen können. Es sei denn durch die wahre Predigerschaft Gottes. Haben Sie das schon gewusst? Apostelgeschichte 6. Und ich habe das nicht geschrieben. Das ist nicht die Bibel des Herrn Norbert Link. Ich lese Ihnen vor, was in der Bibel steht. Apostelgeschichte 6 und Vers 2. Es geht jetzt hier um die Ordinierung von Diakonen. Und da riefen die 12 Apostel, alle Jünger zusammen und sagten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Schauen Sie, es ging um praktische Dinge, die durch die Diakone dann durchgeführt werden sollten. Und wenn Sie es weiterlesen, dann heißt es in Vers 6, und diese, die wurden jetzt also ausgewählt, diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf und ordinierten sie dadurch zu dem Amt eines Diakons. Aber das Gleiche gilt jetzt auch für Prediger. 1. Timotheus Kapitel 4, 1. Timotheus Kapitel 4 und in Vers 14. Lass die Gabe, sagt jetzt der Paulus dem Timotheus, die in dir ist, nicht außer Acht, die dir durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten gegeben wurde. Um welche Gabe geht es hier? Um den Heiligen Geist. Und aber auch die Ordinierung. Wenn man ordiniert wird als ein Prediger, dann wird Gott einem ein zusätzliches Maß an Heiligen Geist geben. Warum? Damit die Person in der Lage ist, auf richtige Weise als Prediger zu fungieren. Und Paulus sagte dem Timotheus, vernachlässige diese Gabe nicht. 1. Timotheus 5 und Vers 22. Da sagt er im Hinblick auf die Ordinierung, die Hände lege niemandem zu schnell auf. Eine Ermahnung an die Predigerschaft. Beteilige dich nicht an Sünden anderer. Halte dich selbst rein. Also wenn jemand natürlich in Sünde lebt, der sollte natürlich kein Prediger werden, der sollte eigentlich auch gar nicht getauft werden. Auch das ist wichtig. Der wird auch nicht unbedingt geheilt. Schauen Sie, auch das ist jetzt wichtig zu verstehen, wenn es um die Heilung geht. Einige, die bitten um Einsalbung, sagen wir einmal, die was davon gehört haben, die bitten uns, ihnen ein Tüchlein zu schicken, leben aber nach wie vor in Sünde. Glauben Sie, dass Gott einer solchen Person helfen wird? Nun, er mag es tun. Er mag es tun aus Barmherzigkeit und darum, um die Person zur Besinnung zu bringen, damit die erkennt, okay, Gott hat mir geholfen. Ich mache lieber jetzt einmal etwas, um mein Leben auf die richtige Bahn zu bringen. Aber wenn jemand nach wie vor in Sünde leben will und sich nicht belehren lassen will, meinen Sie, Gott wird einer solchen Person helfen, wenn die Person krank ist? Schauen wir uns 1. Timotheus oder 2. Timotheus, jetzt Kapitel 1 und Vers 6 an. 2. Timotheus 1 und Vers 6. Aus diesem Grunde erinnere ich dich, dass du die Gabe Gottes erwächst, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Schauen Sie, deutlich wird gesagt, die Auflegung der Hände ist notwendig, um die Gabe, in diesem Falle der Predigerschaft, vielleicht sogar der Gabe als Evangelist zu erhalten, zu erlangen. Es geht ohne Ordinierung durch die Predigerschaft einfach nicht. Und von daher ist natürlich die Handauflegung durch Prediger eine weitere Voraussetzung, ein weiteres Bedürfnis für das Ernähren, das geistliche Ernähren der Kirche. Wie ich sagte, sie könnten den Heiligen Geist ja gar nicht erlangen, ohne die Predigerschaft und ohne die Handauflegung. Und die Predigerschaft, wie auch die Priesterschaft des Alten Testamentes, werden von Gott als die Boten, seine Boten beschrieben. Sie können das in Malachi Kapitel 2 und Vers 7 nachher nachlesen. Aber sie müssen dazu ordiniert sein. Wir hatten ja bereits gelesen, man kann kein Prediger sein, es sei denn, man wird dazu gesandt. Gott muss einen dazu senden. Ich möchte dies kurz in Hebräer Kapitel 5 einmal jetzt vorlesen, denn viel zu viele meinen, sie könnten so einfach so als Prediger fungieren, haben aber die Autorität dazu in keinster Weise. Hebräer Kapitel 5 und Vers 4, da sagt jetzt hier Paulus, niemand nimmt sich selbst die Ehre, es geht in diesem Falle um den Hohepriester, sondern er wird von Gott berufen, genau wie Aaron. Die Living Bible bringt es sehr schön. Die schreibt, niemand kann Hohepriester sein, nur weil er das will. Ich sage, niemand kann Prediger sein, nur weil er das will. Er muss von Gott für dieses Werk berufen sein, in derselben Weise, wie Gott Aaron berief. Sie müssen von Gott dazu ordiniert werden. Und wir haben gesehen, wie das geschieht und wie das nur geschehen kann, ein Prediger zu sein. Wenn Sie meinen, Sie hätten die Autorität, die Befugnis, die von Gott verliehene Verantwortung, da jetzt irgendwelche Sendungen herzustellen, dann auf Internet, dann zu verteilen, in den meisten Fällen Sendungen, die ohnehin nicht die Wahrheit verkünden, dann sind Sie sehr stark im Irrtum. Dann gehören Sie zu der Kategorie von Menschen, die sich etwas anmaßen, ohne dass Gott es ihnen gegeben hat. Und wenn Sie natürlich auch noch Falsches lehren, dann gehören Sie zu der Kategorie von Menschen, die andere verführen. Und diejenigen, die andere verführen, die werden ihr Urteil von Gott empfangen. Natürlich werden sie die Menschen verführen, sie haben ja die Wahrheit gar nicht. Sie können diese Wahrheit ja gar nicht haben. Sind sie von jemandem in Gottes wahrer Kirche getauft worden zum Beispiel, damit sie den Heiligen Geist erlangen konnten? Sind sie von jemandem in Gottes Kirche, der Predigerschaft meine ich jetzt, ordiniert worden, damit sie überhaupt als Prediger fungieren können? Wenn nicht, meinen sie, dass Gott ihnen irgendwelche Weisheiten schenkt, die sie dann weitergeben können an andere? Deswegen werden wir aufgefordert, die Geister, die Prediger zu prüfen, ob sie wirklich von Gott kommen, ob sie wirklich das lehren, was Gott gelehrt haben möchte. Nun, um ernährt werden zu können, muss man den Willen haben, sich ernähren zu lassen. Das sollte klar sein, deutlich sein. Sie können niemanden ernähren, der sich nicht ernähren lassen will. Wenn einem eine Nahrung angeboten wird und der will die Nahrung nicht akzeptieren, und dann ist da, wie ich so schön sagen könnte, Hopfen und Malz verloren. Dann bringt das nichts. Dann bringt das nichts. Und die Bibel sagt uns immer und immer wieder, dass es eine Verantwortung auch für die Mitglieder der Kirche gibt. Auch diejenigen, die zu Mitgliedern der Kirche werden wollen, die uns vielleicht auf dem Internet hören und jetzt Interesse haben an unserer Kirche, da gibt es eine Verantwortung. Ich sagte, dieses individuelle Christentum, man lässt sich jetzt taufen und dann geht man weiterhin seine individuellen Wege. Das ist nicht das, was Gott sagt. So läuft der Hase nicht. Weiterer schöner Ausdruck aus der deutschen Schatzkammer. In Johannes Kapitel 10, da lesen wir einmal die Verse 1 bis 5. Johannes Kapitel 10 und Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb, ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen. Fliehen. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Nun, er bezieht sich zunächst einmal auf sich selbst. Er ist natürlich die Tür für die Schafe, aber nicht nur bezieht er sich hier auf sich selbst. Denn lesen wir einmal in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 6. Denn wie passiert das jetzt? Rein praktisch. Wie passiert das? Wie hört man die Stimme Christi? Wie hat man jetzt auf einmal dieses Verhältnis mit Christus? Unabhängig von Gottes Kirche? 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 6. Wir sind von Gott, sagt Johannes. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Und wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Also er sagt, wenn jemand von Gott ist, der wird auf uns hören, die wir wahre Diener Christi sind. Johannes Kapitel 15 und Vers 20. Und diejenigen, die uns schreiben, und wir gehen davon aus, dass wir wahre Diener Christi sind, das ist etwas, was sie entscheiden müssen. Aber jemand, der uns dann schreibt und uns da verteufelt, der hört nicht auf uns. Interessant, wir haben ja, wenn wir unsere Sendungen posten, auf unserer Webseite und auch auf YouTube, wir lassen ja keine öffentlichen Kommentare zu. Wir haben das nämlich einmal getan und dann wurden da die unmöglichsten, blasphemischsten, schrecklichsten Dinge da verbreitet. Und man kann nicht immer alles kontrollieren, was da so verbreitet wird. Und wir als Kirche Gottes wollen da keine Kommentare haben, die gotteslästerlich sind, die blasphemisch sind, die die schlimmsten Ausdrücke benutzen. Aber es ist nun so, dass natürlich einige uns auch privat schreiben können. Und einige der Aussagen sind keineswegs sehr ermutigend. Aber andere nehmen unsere Sendungen und wir lassen das auch zu und posten die auf ihre eigenen Webseiten. Und wir sagen, okay, solange wie ihr da nicht irgendwas verändert, könnt ihr das tun. Und die lassen dann Kommentare zu. Und da habe ich letztens eine solche Sendung, nicht, dass ich darauf jetzt irgendwo mich konzentriert habe, die zu finden, aber ich habe eine solche Webseite jetzt gesehen und habe dann mal Interesse halber mal mir so die Kommentare durchgelesen. So 50%, 50%. 50% sagten, ja, der Herr Link, der hat schon recht. Der hat auch früher schon alles richtig so gesagt mit der Prophezeiung. Und dann sagten, ach, der ist total Verführer und so und dies und jenes und alles das. Und man sah, wer hörte und wer nicht hörte. So ist das halt. Die Spreu wird vom Weizen getrennt. So ist das. Und das ist keine sonderbare Sache. Das ist das, was immer schon in der Bibel auch geschrieben stand. Johannes Kapitel 15 und Vers 20. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Also Dankeschön für ihre Verfolgung, die sie mich gerne verfolgen wollen. Aber hier geht es mir um anderes. Wenn sie mein Wort gehalten haben, dann werden sie eures auch halten. Eures. Die Jünger Jesu Christi werden hier angesprochen. Und Christus sagt, wahre Nachfolger werden euer Wort, das Wort der Predigerschaft, halten. Weil sie erkennen, dass die Predigerschaft im Sinne Gottes spricht, solange wie sie das tut. Johannes 17, Vers 20, was sagt Christus hier? Johannes 17 und Vers 20. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Wie glaubt man an Christus? Durch das Wort der Predigerschaft, das gelehrt wird, anhand dessen, was die Bibel sagt. Habe ich das geschrieben? Mir ist das nicht bewusst, dass ich hier diese Bibel da geschrieben habe und auf einmal veröffentlicht habe. Und das bedeutet, jemand, der Gottes Prediger ignoriert, ablehnt, der meint, er hat keinerlei Notwendigkeit für sie oder der unwissend bleiben will, jemand, der nicht den Willen hat, sich unterzuordnen, ja, der Predigerschaft zu gehorchen, wenn es um gewisse geistliche Dinge gibt, wenn da ganz klar etwas gesagt wird, das sich auf die Bibel gründet, dann ist jemand in sehr großer Gefahr, geistlich gesehen. Und er ist auch von Gott in 1. Samuel 15, Vers 23, als jemand überführt, der eine große Sünde begeht. Wiederum 1. Samuel 15, Vers 23 habe ich nicht geschrieben. Aber ich lese es Ihnen vor. 1. Samuel 15, Vers 23. Der Samuel hatte nämlich dem Saul gesagt, tue dies und das. Und der Saul hat es nicht getan. Und dann sagt jetzt der Samuel zu Saul, jetzt hier aus der Lutherbibel von 2009 zitiert, denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Nun, die Mengebibel schreibt, Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei. Und dann, wenn es geht um das Widerstreben hier, dann schreibt die Mengebibel Eigenwille. Eigenwille ist Abgötterei, Götzendienst. Rebellion kann man auch übersetzen. Oder Ungehorsam ist gleich wie eine Sünde, wie Zauberei. Nun, es geht hier nicht um Magier, die da jetzt auf dem Fernsehen da solche magischen Tricks durchführen. Diese Täuschungen, sagen wir einmal, die aber durchaus erklärt werden können auf physische Weise, jedenfalls in den meisten Fällen. Nein, er spricht hier von Zauberern. Wie zum Beispiel die Zauberer, die Moses und Aaron widerstanden, die in der Lage waren, aus ihren Stäben Schlangen zu produzieren. Er spricht hier von dem Zauberer, sagen wir einmal, der falsche Prophet genannt wird, oder auch der Mann der Sünde in 2. Thessaloniker, der die Macht hat, jetzt Feuer vom Himmel herunterzurufen und andere Zeichen und Wunder zu tun. Aber das sind Zauberer, die diese Macht von Satan erhalten. Das sind Menschen, die der Einwirkung Satans unterliegen. Und Samuel sagt hier zu dem Saul, ich habe dir etwas gesagt, du hast widerstanden dem, was ich gesagt habe. Das ist so schlimm, eine Sünde wie Zauberei. Mit anderen Worten, so schlimm wie eine Sünde, mit der du in Kontakt mit Dämonen gerätst. Schauen Sie, das ist das, was er hier sagt. Und das muss man heute auch begreifen. Und sich die Frage stellen, will man wirklich auf diese Weise weiter leben? Schauen Sie, in 1. Korinther 4. In 1. Korinther 4. Was sagt Paulus hier in Vers 16? 1. Korinther 4, Vers 16. Darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Folgt mir nach in dem, was ich sage und tue. Aber natürlich ergibt hier eine Ausnahme. Das muss man begreifen. In 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 1. Er sagt, folget meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Also nicht mit Antworten, er schrieb ja im Römerbrief davon, dass er hin und wieder noch sündigt. Er sagte nicht, folgt mir in meiner Sünde, wie ich sündige. Nein. In dem Maße, wie er dem Vorbild Christi folgte, sollen wir ihm nachfolgen. Und das ist etwas, was auch ich nicht geschrieben habe. Aber schauen wir uns 1. Thessaloniker 1 an. Aber ich glaube daran. Ich glaube an das, was die Bibel lehrt. Glauben Sie daran, was die Bibel lehrt? Gehorchen Sie dem, was die Bibel lehrt? Oder wollen Sie auf Rebellion, auf Eigenwille, auf Ungehorsam beharren? 1. Thessaloniker Kapitel 1 und Vers 6. 1. Thessaloniker Kapitel 1 und Vers 6. Und die Zeit läuft schon wieder davon. Jemand hat mir letztens geschrieben, er freut sich eigentlich über diese Serie, diese Predigten, denn es ist fast so wie Blockbuster, 1,5 Stunden. Naja, mal sehen, ob wir heute auch wieder die 1,5 Stunden erreichen. 1. Thessaloniker 1 und Vers 6. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden und habt das Wort in großer Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. Wir sind Nachahmer, Nachfolger geworden. Und wir haben das Wort, das gepredigt wurde von Paulus, von den anderen Aposteln, den anderen Predigern, in großer Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. Denn der Heilige Geist war da, um zu helfen, um das begreiflich zu machen. Aber zunächst einmal musste es gepredigt werden. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Denn hier geht es auch um Gehorsam. 2. Thessaloniker, Kapitel 3. Denn schauen Sie, die Aufgabe der Predigerschaft ist ja auch, wenn man die Kirche auf richtige Weise ernähren will, leiten will, führen will, weiden will, dass man sie vor Schaben bewahrt. Das hatten wir ja gesehen mit den gräulichen Wölfen, die kommen. 2. Thessaloniker 3 und Vers 13. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist. Das sind starke Worte. Den merkt euch. Und habt nichts mit ihm zu schaffen. damit er beschämt werde. Einige meinen, die bräuchten das nicht in ihrem Leben anzuwenden und lassen sich dann auf Diskussionen mit solchen ein, die nicht gehorsam sein wollen, und lassen sich dann auch noch beeinflussen zu ihrem eigenen Schaden. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Leitern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und werden dafür Rechenschaft geben müssen, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wenn ich zu Gott bete und ich bete für sie und gerade auch für solche von ihnen, von denen ich weiß, dass sie Probleme haben, und wenn ich das immer mit Seufzen tun muss und sagen muss, ach, jetzt habe ich der Person das schon 100-mal erklärt, und es ist immer noch nicht begriffen worden, es heißt dann hier, das wäre nicht gut für euch. Schauen Sie, das ist Teil der geistlichen Ernährung. Aber es gibt eben auch die physische Ernährung, wie wir das eben erwähnt haben. Und noch einmal möchte ich es vorlesen aus dem Kirchenauftrag. Da sagten wir, wir glauben, dass es der Auftrag und die Mission der Kirche ist, die Herde Christi, die Kirche, geistlich und physisch zu ernähren. Und in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, sich auf eine weitere Aussage in unseren Glaubensüberzeugungen, unseren Glaubenssätzen zu konzentrieren. Und zwar heißt es hier der Zehnte. Und da möchte ich auch Folgendes dazu sagen. Da heißt es, wir glauben in die göttliche Institution des Zehnten, die es der Kirche Gottes ermöglicht, ihren Missionsauftrag der Verkündigung des Evangeliums und des Weidens der Herde zu erfüllen. Wir glauben, dass Kirchenmitglieder anderen bedürftigen Mitgliedern auch durch das biblische Zehntensystem helfen sollen. Und dann werden so einige Stellen hier angeführt. Es geht mir heute um zwei verschiedene Arten des Zehnten. Die werden hier ganz besonders in dieser Stelle, die wir gerade vorgelesen haben, unserer Glaubensüberzeugung, unserer Glaubenssätzen erwähnt. Es gibt sogar noch einen weiteren Zehnten, auf den ich das nächste Mal eingehen werde. Der hat mit den Festen zu tun. Aber um den geht es mir heute nicht. Es geht mir um den Zehnten, der an die Kirche gezahlt werden soll. Denn dieser Zehnte, der mit den Festen zu tun hat, der wird nicht an die Kirche gezahlt, der ist für sie selbst. Aber davon in der nächsten Blockbuster-Predigt. Aber hier geht es mir zunächst einmal um den ersten Zehnten, den sogenannten ersten Zehnten, der dazu verwendet wird, um den Missionsauftrag zu erfüllen, das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zu einem Zeugnis zu verkündigen. Und ganz allgemein wird hier etwas gesagt in Malachi Kapitel 3 und Vers 8. Denn das war immer schon eine Aufforderung, diesen Zehnten zu zahlen, und zwar an die Kirche. Und da heißt es in Malachi 3 und Vers 8, ist es recht, sagt Gott hier, und dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft, ist es recht, dass ein Mensch Gott beraubt, wie ihr mich beraubt? Aber ihr sagt, inwiefern berauben wir dich? Beim Zehnten und bei den Opfergaben. Darum seid ihr auch verflucht, sodass euch alles unter den Händen zerrinnt. Denn ihr beraubt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten ganz in mein Vorratshaus, damit in meinem Hause Speise sei. Und das wird jetzt hier auch auf die geistliche Speise angewendet. Vorratshaus, die Kirche. In voller Höhe, sagt er, bringt den Zehnten in mein Vorratshaus. Und wenn ihr das tut, dann prüft mich hierin, sagt der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen herabschütte in Fülle. Aber man muss natürlich auch mit der richtigen Einstellung tun. Es ist nicht eine Routine, sollte keine sein. Und ganz besonders sollte man sich deshalb jetzt irgendwo jetzt selbst gerecht fühlen, weil man jetzt den Zehnten zahlt. Es ist etwas, was Gott verlangt und man gehorcht Gott. Aber schauen wir uns Matthäus Kapitel 23 an, wo Christus hier diese Problematik anspricht. Denn die Pharisäer, die bildeten sich sonst was darauf ein, den Zehnten zu zahlen, dreimal in der Woche zu fasten und alles in Selbstgerechtigkeit zu tun. Und Christus sagte, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann kommt ihr erst gar nicht ins Reich Gottes rein. Matthäus 23, Vers 23. Was sagt er hier? Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Das taten sie nicht, weil sie Gott jetzt liebten, weil sie Gott gehorsam sein wollten. Ihr Heuchler, die ihr Minze, Anis und Kümmel verzehntet. bis auf die kleinsten Details und lass das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Gewicht, die Barmherzigkeit, den Glauben. Aber was sagt er noch? Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Er sagte nicht, ja, der Zehnte ist nicht mehr notwendig, nein. Aber es ging auf die richtige Einstellung. Darauf kam es an. Und das Wichtigere im Gesetz muss natürlich auf jeden Fall beachtet werden. Denn die hatten keine Barmherzigkeit, wie es heißt. Die hatten hier keinen Glauben, den wahren Glauben. Sie hatten auch nicht das Gericht oder Gerechtigkeit. Und in einer Parallelstelle wird auch die Liebe Gottes noch hinzugefügt. Aber es geht hier nicht darum, dass der Zehnte nicht mehr notwendig sei. Und dann gibt es den sogenannten dritten Zehnten. Und das ist ein dritter Zehnte, der in einem gewissen Zyklus bezahlt wird an die Kirche, damit die Kirche jetzt die Möglichkeit hat, das zu tun, was wir gerade gelesen haben. Nämlich bedürftige Kirchenmitglieder, die der Hilfe benötigen, auch der physischen Hilfe benötigen, der materiellen Hilfe benötigen, denen zu helfen. Und dieser dritte Zehnte ist in der Tat etwas, was die Bibel lehrt. Nun, wir haben eine Broschüre veröffentlicht, die Zahlung des Zehnten heute, Fragezeichen. Und in dieser Broschüre möchte ich jetzt kurz auf die Seiten 43 und 44 eingehen. Und wenn Sie diese Broschüre noch nicht haben, die schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Und da wird ein wenig über den dritten Zehnten etwas gesagt und das erklärt. Und ich will nicht allzu viel Zeit dafür verwenden, aber Ihnen doch klar machen, dass es hier auch etwas gibt, was die meisten in keinster Weise irgendwie je gehört haben. Da heißt es, zusätzlich hat Gott einen dritten Zehnten eingeführt zum Zwecke der Unterstützung und Hilfe von Leviten, Witwen und Waisen, wie es gesagt ist in der Bibel. Der dritte Zehnte ist ein zusätzlicher Zehnter vom Zugewinn und wird in verschiedensten Schriftstellen, die wir hier alle aufführen, näher beschrieben. Jetzt ist das wichtig. Der dritte Zehnte wurde im dritten und sechsten Jahr innerhalb eines Zyklus von 7 Jahren gezahlt. Also im dritten und sechsten Jahr innerhalb eines Zyklus von 7 Jahren. Im 7. Jahr brauchte kein dritter Zehnter gezahlt zu werden, da das Land während des 7. Jahres ruhte. Und da sagen wir hier das Prinzip vom Zahlen eines dritten Zehnten im dritten und sechsten Jahr innerhalb eines 7-Jahres-Zyklus ist auch heute noch anwendbar. Viele Mitglieder beginnen, ihr drittes Zehntenjahr von dem Laubhüttenfest an zu zählen, das dem Datum ihrer Taufe am nächsten kommt. Es gibt andere Möglichkeiten, wie Mitglieder dies bestimmen können. Es heißt aber dann, es liegt in der Verantwortung eines jeden einzelnen Mitglieds, zu entscheiden, wann mit dem Zyklus begonnen werden sollte. Und die Einhaltung dieses Zyklus sollte sehr sorgfältig beibehalten werden. Nun, wir haben deutlich gemacht, dass der dritte Zehnte für die, in Anführungszeichen, Armen ist, nicht von den Armen. Und Sie müssen selbst bestimmen, ob Sie zu den Armen gehören, ob sie in der Lage sind, den dritten Zehnten zu zahlen oder nicht. Das ist jetzt ihre Verantwortung. Und die Predigerschaft kann ihnen dabei helfen, um deutlich zu machen, ob sie wirklich jemand sind, der den dritten Zehnten zahlen sollte. Wenn sie zum Beispiel ein Darlehen sich aufnehmen müssen, um den dritten Zehnten zu zahlen, das ist sicherlich nicht Sinn der Sache. Die Predigerschaft kann ihnen auch helfen bei der Berechnung dieses Zyklus. Wie macht man das? Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die zunächst einmal eine Predigerschaft erfordern, aber auch deutlich machen, dass man als Prediger eine gewisse Verantwortung den Mitgliedern hat, die Mitglieder insoweit auch zu ernähren. Nun, eine Stelle möchte ich hier schon vorlesen, denn auf dem Papier klappt das vielfach sowieso nicht. Da klappt es auch nicht, wenn man den ersten Zehnten zahlen soll. Ach, ich habe doch gar nicht genug Geld, kann ich ja gar nicht machen. Wo ist der Glaube? Wenn Gott etwas uns sagt, glauben wir, dass wir es befolgen müssen und glauben wir, dass wir es befolgen können? Der Sabbat ist ein großes Problem für viele, die sagen, ja, einen Sabbat kann ich in dieser heutigen Zeit gar nicht halten. Darauf werden wir in der nächsten Sendung eingehen. Wo ist der Glaube? Wie sagt Christus immer und immer wieder zu den Jüngern, warum seid ihr so kleingläubig? Wieso habt ihr immer noch keinen Glauben? Wieso zweifelt ihr? Jakobus sagt, wenn man zweifelt, dann soll man nicht glauben, dass man irgendetwas von Gott erhält. Schauen wir uns eine Stelle an, die den dritten Zehnten beschreibt. 5. Mose 26 und Vers 12. Da heißt es, wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages zusammengebracht hast im dritten Jahr. Also das ist dieses dritte Jahr und dann kommt das sechste Jahr innerhalb des 7-Jahres-Zyklus. Hier im dritten Jahr, das ist das zehnte Jahr. Es geht nicht um den ersten Zehnten, denn der wurde jedes Jahr gezahlt. So sollst du ihn dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe geben. Dafür war der dritte Zehnte bestimmt. Damit sie in deinen Toren essen und satt werden. Und du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, sagen, ich habe aus meinem Hause gebracht, was geheiligt ist. Schauen Sie, Gott sieht das so an, dass das ihnen gar nicht gehört. Der erste Zehnte nicht und auch der dritte Zehnte nicht. Und auch, wie ich zeigen werde, der zweite Zehnte in dem Sinne nicht. Der gehört ihnen insoweit, als sie ihn dazu verwenden sollen, an den Festtagen der Kirche teilzunehmen. Dafür ja, aber nicht für irgendwelche anderen Dinge, die gar nichts mit den Festen zu tun haben. Ich habe aus meinem Hause gebracht, was geheiligt ist, und habe es den Leviten, den Fremden, den Waisen, den Witwen gegeben, nach all deinem Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote weder übertreten noch vergessen. Ach, habe ich jetzt vergessen, den Zehnten zu zahlen. In diesem Falle den dritten Zehnten. Oder ich borge mal ein bisschen davon. Ich borge mal ein bisschen von dem ersten Zehnten. Irgendwann zahle ich es dann mal zurück. Oder dem zweiten oder dem dritten Zehnten, was immer. Ich habe nichts davon gegessen, sagt er hier in meiner Trauer. Wenn ich dazu irgendwo verleitet worden wäre, das zu tun. Und habe nichts davon weggeschafft in Unreinheit. Ich habe nichts davon für einen Toten gegeben, also für andere Zwecke. Ich bin der Stimme des Herrn meines Gottes gehorsam gewesen. Und habe alles getan, wie du mir geboten hast. Und jetzt Vers 15. Siehe herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk. Schauen Sie, segne auch die gesamte Kirche. Segne alle, mit denen ich in Kontakt bin. Nicht nur mich alleine. Aber natürlich ist auch die Bitte hier, mich zu segnen. Schauen Sie, Gott hatte in Malachi gesagt, ihr seid alle verflucht, weil ihr den Zehnten oder wie es auch heißen sollte, die Zehnten und Opfergaben nicht in mein Haus bringt. Hier die Umkehrung, der Gegensatz. Segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unseren Vätern geschworen hast, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Schauen Sie, das sind wichtige Prinzipien, die man beachten sollte. Den ersten Zehnten zu zahlen und auch den dritten Zehnten von denen, die es können. Manche können es nicht und sollten es auch nicht. Und dazu ist die Predigerschaft da, um ihnen auch insoweit Rat und Hilfe zu geben. Aber die, die es können, alles dies befähigt natürlich die Predigerschaft der Kirche Gottes, den Auftrag zu erfüllen, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Und dann, sagt Christus, wird das Ende kommen. Eine Warnung auszusprechen an die Nation über das, was bald kommen wird. Und wie ich sagte, wenn wir uns heute die Geschehnisse anschauen, jeden Tag gibt es etwas katastrophal Neues, gerade auch hier jetzt in Amerika unter der neuen Präsidentschaft, dann sollte man wirklich erkennen, und ich meine katastrophal Neues, Schreckliches, Unsinniges, Dummes, dann sollte man erkennen, wie nahe wir an die Wiederkunft Christi gerückt sind. Also auch das gehört dazu. Und natürlich dann auch die Herde zu ernähren, zu weiden, zu führen, zu leiten. Alles dies ist Teil des Auftrages, die Kirche Gottes zu ernähren. Und in der nächsten Sendung werde ich dann mich mit dem sogenannten zweiten Zehnten beschäftigen, aber eigentlich nicht hauptsächlich mit ihm, sondern als Hilfe zur Erklärung, wie man Gottes Feste halten kann, halten sollte. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen heidnischen Festen, ich spreche von Gottes Festen. Ich spreche von Gottes wöchentlichem Sabbat. Ich spreche von Gottes heiligen Festtagen. Das ist ein grundsätzliches Unterscheidungsmerkmal zwischen uns und nahezu fast allen anderen christlichen Organisationen. Einige mögen vielleicht den wöchentlichen Sabbat halten, aber nicht die jährlichen Festtage. Und einige wenige, die es tun, die mögen es auf falsche Weise tun. Nicht an den richtigen Zeiten tun. Alles dies werden wir in der nächsten Predigt besprechen. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.